Schusskreis, der Podcast der Hockey-Zeitung mit Chris Faust und Sören Wolke. Powered by Upchuck.
Der Podcast wird unterstützt von Auto Bebion. Die Bebion-Gruppe hat 9 Standorte rund um Stuttgart und vertreibt die Marken Peugeot, Citroën, Mazda, Kia, Fiat und Abarth. Das Familienunternehmen ist seit über 70 Jahren Mobilitätspartner in der Region Stuttgart. Aktuelle Angebote und offene Stellen, auch für Azubis, findet ihr auf www.auto-bebion.de.
Und damit herzlich willkommen zurück bei Schusskreis, dem Podcast der Hockey-Zeitung. Nach einer kleinen Sommerpause, würde ich sagen, wo Chris und ich unsere Batterien mal wieder ein bisschen aufgeladen haben, kommen wir jetzt aber langsam aber sicher auch in Richtung Europameisterschaft der Damen und Herren in Gladbach. Und da wollen wir heute mal so ein bisschen gucken, wie ist eigentlich die Form von den Damen und Herren? Und jetzt habe ich eigentlich schon genug gesagt und deshalb erstmal herzlich willkommen, Chris Faust.
Hallo Sören, hallo Leute.
Und wir wollen mal gucken, was so passiert ist bei der Pro League in den letzten Wochen. Und ich kann mir vorstellen, dass einige von euch zu Hause gesessen haben und mitgefiebert haben mit den Damen und Herren. Chris und ich natürlich auch. Und als erstes wollen wir uns mal anschauen, wie so das Bild ist, was die beiden deutschen Teams, die Danas und die Honamas, hinterlassen haben.
Ja gut, Herren waren knappe Dinger dabei. Fand jetzt auch diese U21-Geschichte sehr gut. A, haben sich gut geschlagen und B, es ist eine super Vorbereitung, gegen Top-Teams zu spielen im Hinblick auf die Weltmeisterschaft. Und bei den Frauen, ja, Holland ist, scheint so ein bisschen vom anderen Stern im Moment, aber ist ja auch nichts Neues. Und die Pflichtsiege haben sie ja dann auch ganz brav erledigt.
Und ich würde sagen, wir hören jetzt uns erstmal an, was der Schriftleiter der deutschen Hockey-Zeitung Uli Meier dazu sagt.
Mit einem Doppelsieg der niederländischen Mannschaften ist die FIH Pro League 2022-23 zu Ende gegangen. Während es bei den Damen ein überlegener Sieg der holländischen Damen war, die in 16 Spielen 15 Siege errungen haben und nur ein Spiel unentschieden spielten gegen Australien, war es bei den Herren ein echtes Finale. Das letzte der 72 Saisonspiele war insofern ein Finale, als die Niederländer als auch Belgien den Gesamtsieg hätten noch erreichen können. Das Spiel endete 4-2 für die Niederlande und damit konnten die niederländischen Herren ihren Vorjahressieg wiederholen. Bei den Damen wurde Argentinien an der Spitze abgelöst durch eben Olympiasieger Niederlande. Die beiden deutschen Mannschaften endeten im Mittelfeld der Tabelle, die Damen auf Platz 5. Da war es eine Positionsverbesserung gegenüber der Saison davor als Sechster und auch bei den Punkten haben die DHB-Damen 29 Zähler dieses Jahr geholt. In der Vorsaison waren das lediglich 19. Bei den Herren verschlechterte sich die deutsche Mannschaft von Position 4 der Saison zuvor auf nun Position 6 und auch bei den Punkten ist es ein bisschen runtergegangen mit 22 erzielten Punkten statt 28 in der Saison zuvor. Zuletzt war Deutschland quasi durch die U21-Nationalmannschaft vertreten bei den letzten beiden Spielen gegen Spanien, obwohl sich das Team, das junge Team mit 12 Spielern, die ihr A-Kader-Debüt oder ihr A-Nationalmannschaftsdebüt feierten, sehr nah dran und hat Spanien wirklich alles abverlangt, aber es hat im letzten Spiel zum Beispiel bei dem 3-4 trotz dreier Führungen leider nicht zu einem Sieg oder einem Punktgewinn für Deutschland gereicht. Vielleicht noch eine kurze statistische Anmerkung zum Schluss. Bei den Damen fielen in 72 Spielen 3,76 Tore und bei den Herren lag der Schnitt sogar noch einen Tick höher mit 4,83 erzielten Treffern pro Spiel. Erstaunlich, wenn man nochmal aufs Tableau schaut, ist bei den Herren die europäische Dominanz. Von den ersten 6 Plätzen gingen alleine 5 an sämtliche europäischen Teams und vielleicht mit kleinem Vorblick auch auf die Europameisterschaft. Deutschland war immerhin der schlechteste dieser 5 europäischen Teilnehmer. Bei den Damen war es etwas bunter gemischt. Da liegen mit Argentinien und Australien ja immerhin 2 Mannschaften auf den sogenannten Medaillenplätzen als Zweiter und Dritter. Abschließend noch eine Neuerung bei der Pro League: Mit den USA-Damen und den Neuseeland-Herren müssen erstmals 2 Teams absteigen durch den letzten Platz im Gesamtklassement. Sie werden ersetzt durch Indien und Irland, Indien-Damen und Irland-Herren in der nächsten Saison. die sich über den Nations Cup für die nächste Pro League qualifizieren konnten.
Danke, Uli Meier. Chris, als erstes möchten wir auch erstmal den niederländischen Damen und Herren zum Titel gratulieren. Also herzlichen Glückwunsch an unser Nachbarland. Und es wird natürlich auch aufregend zu sehen sein in Gladbach, ob die beiden Titel, die sie in der Pro League eingeheimst haben, vielleicht auch in Mönchengladbach dann an die Niederländer und Niederländerinnen gehen. Aber man muss auch sagen, die beiden deutschen Teams sind gut drauf und wir wollen zuerst mal auch auf die Damen gucken und da wollen wir uns dann auch erstmal die Ergebnisse anschauen. Ich werde die einmal ganz kurz durchgehen, so einen kurzen Ergebnisüberblick euch geben. Also wenn ich mich nicht täusche, waren es 8 Spiele, die die Danas in der Zeit jetzt abgespult haben und da haben sie angefangen in London am 16. Juni. Da gab es einen 2-0-Sieg für die Damen, dann 4-1-Sieg nochmal gegen Großbritannien in London, dann ging es nach Amsterdam. Da gab es ein saftiges 0-5 gegen die Niederländerin. Dann 3-1-Sieg gegen Neuseeland. Dann knappes 1-2 gegen die Niederländer. Und dann zum Abschluss der Amsterdam-Reise gab es eine 3-1-Niederlage nach Shootout gegen Neuseeland. Spielstand da nach der regulären Spielzeit 0-0. Und in Antwerpen gab es dann ein 6-0 gegen die USA und ein 5-2-Sieg gegen die USA. Also 2 Siege dann auch nochmal, die, glaube ich, wichtig waren für die eigene Form. Denn die ist mittlerweile wirklich gut.
Ja, auf jeden Fall. Was ich eingangs schon sagte, da gab es die berühmten Pflichtsiege. Okay, ein Shootout kann man mal verlieren und Neuseeland ist ja, wie wir auch wissen, nicht so blind. Insofern ist das absolut okay, ja. Und Holland, wenn ich mir die Weltmeisterschaft angucke, dass Holland Weltmeister wird, Argentinien Zweiter, Australien Dritter, Deutschland Vierter, da wir ja alle wissen, dass Argentinien und Australien nicht in Europa ist und man so hoch rechnet, ja, kann das schon ganz klar auf Endspiel rauslaufen, wenn sie performen und dann muss man halt mal gucken, ja. Weil die Engländer sind so ein bisschen im Umbruch. Belgien, yo. Spanien muss man schauen. Insofern in Europa ist das sehr machbar, Halbfinale auf jeden Fall zu spielen und an einem guten Tag ins Endspiel zu kommen und mit sicherlicher Wahrscheinlichkeit gegen Holland.
Siehst du irgendeine Chance für die deutschen Damen, dass man die Niederländerin vielleicht in einem Finale schlagen kann?
Eigentlich nein, wenn ich ehrlich bin, als alter Realist. Also da müsste alles zusammenkommen und die müssten halt einen schlechten Tag haben. Ansonsten finde ich, die Europameisterschaft ist ein Durchgangsturnier zur Olympiade. So, natürlich wollen die Holländer wie immer Olympiasieger werden, aber wir wollen ja wahrscheinlich auch Olympiasieger werden. Es ist, wie gesagt, ein Durchgangsturnier. Man muss jetzt halt auch mal schauen, ja, Natalie Kopalski ist verletzt, wann die dazukommt, ob sie dazukommt. Sicherlich normalerweise momentan mit die Beste, die wir haben im Tor. Aber auch Julia Sonntag macht einen guten Job und so weiter. Also es ist ja auch noch nichts fix und wir haben noch 5-6 Wochen bis Mönchengladbach und jetzt legen sie alle nochmal zurecht die Füße hoch im Urlaub und dann gucken wir mal, was die unmittelbare Vorbereitung macht und letztendlich auch die Nominierung und dann schauen wir mal.
Übrigens könnt ihr auch noch Tickets kaufen für den Finaltag der Damen. Da kam gestern nämlich eine Pressemitteilung vom Deutschen Hockeybund, die wir natürlich auch bekommen haben. Das Männerfinale ist ausverkauft, also 9.500 Leute werden dann da sein und vielleicht sind die Hornamas dann im Finale und werden von denen dann angetrieben. Also das wird ein echtes Hockeyfest am 27. August und am 26. August, am Vortag, ist das Damenfinale und da stand in der Pressemitteilung drin, dass noch 25% der Karten übrig sind. Also wenn ihr da Zeit und Lust habt, solltet ihr da auch schnell sein und euch vielleicht noch das ein oder andere Ticket dann sichern, weil vielleicht erreichen die Danas ja das Finale gegen die Niederländerin oder gegen wen auch immer und das wäre bestimmt toll für die Damen dann auch so eine riesige Menge an Fans im Hintergrund zu haben. Das war es jetzt erstmal mit den Danas und wir gehen rüber zu den Honamas und da können wir auch nochmal einen kleinen Überblick über die Spiele geben. Da gab es in Großbritannien zunächst eine 3-0 Niederlage gegen die Gastgeber, dann gab es einen 3-2 Sieg gegen Großbritannien, dann ging es nach Amsterdam, da gewannen die deutschen Herren mit 4-3, dann im Shootout gegen die Niederländer mit 4-1, da stand es 1-1 nach regulärer Spielzeit. Dann gab es gegen Neuseeland in Amsterdam 4-1-Sieg und das letzte Spiel in Amsterdam mit 0-2 verloren. Und dann ging es nach Antwerpen, wo dann die deutsche U21 gespielt hat, um sich ein bisschen vorzubereiten auf die eigene Weltmeisterschaft, die ja später im Jahr dann ansteht. Und da gab es eine 1-3-Niederlage gegen Spanien und eine knappe 3-4-Niederlage dann zum Abschluss. Also, man muss sagen, der Weltmeister ist schon in weltmeisterlicher Form. Kann man so sagen, Chris, oder?
Absolut. Also man muss ja dazu sagen, dass jetzt auch noch die Pro-League-Spiele, wie auch mit der U21, gern dazu genommen wird, ein bisschen auszuprobieren. Meine Gebete wurden erhöht. Bene Schwarzhaupt darf sogar jetzt mitmachen. Hurra! Ich mache keinen Hehl draus. Ich finde eine Sensation. Den Jungen, was der da letztes Jahr bei der U21-Europameisterschaft gespielt hat, ist halt ein geiler Typ. ist halt auch ein Typ, der uns auch beim Fußball fehlt zum Beispiel. Aber da kommen wir vielleicht mal später drauf zurück. Nein, also es wird viel probiert. Wir spielen gut. Man darf natürlich auch jetzt mal der heiße Tanz um die Nummer 1 im Tor nicht vergessen zwischen Alex Stadler und Jean-Paul Danneberg. Und es ist ja großartig, dass es so zwei gute Jungs gibt. Jean wieder da Shootout gezaubert, Alter, mit 20. Das ist so krass. Und jetzt muss man mal gucken, was auf der Position passiert und wie dann auch, was ich eben schon zu den Danners sagte, die endgültige Nominierung ist. Wird sicherlich spannend in Gladbach. Die Engländer sind natürlich nicht zu unterschätzen. Die Belgier sind sehr gut. Ich würde sagen, erstmal Richtung Halbfinale gehen. Dann einen Sahnetag erwischen und dann ist alles möglich. Haben wir ja in Indien gesehen.
Herr Danneberg hat ja auch ein großartiges Spiel gemacht, also nicht nur im Shootout gegen die Niederländer, sondern auch in der regulären Spielzeit. Und da hat er wirklich ja, fantastisch gehalten und die Niederländer auch wirklich hier fast zum Verzweifeln gebracht. Also es wird sehr, sehr spannend zu sehen sein, wer als Nummer 1 da auch dann in Gladbach dabei sein wird. Ja, wir haben da schon so eine kleine Torhüter-Diskussion mit dabei und Stadler hat natürlich den Vorteil, dass er diese Matchpraxis hat. Die hat ja Danneberg nicht, hat wenig gespielt dann auch im Club und beide haben aber dann in der Nationalmannschaft ein sehr, sehr hohes Level an den Tag gelegt. Glaubst du, am Ende wird die Erfahrung, die Stadler in der Saison gesammelt hat bei seinem Club, weil er viel gespielt hat, vielleicht dann den entscheidenden Ausschlag geben, dass Stadler Nummer 1 in Gladbach dann zwischen den Pfosten steht?
Wie du schon richtig gesagt hast, also das Kerlchen kann ja nicht nur Shootout, der hält ja auch hin und wieder mal ein. Und vor allen Dingen auch, die man eigentlich nicht halten kann. Sagen wir mal so, wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Wir haben auf jeden Fall einen Top-Torhüter zwischen den Pfosten. Es kann natürlich sein, dass sie sagen, okay, Alex, du spielst. Und Jean wird sicherlich auch wieder ein Spiel bekommen. Eventuell auch geht die PSO-Politik oder die Strategie so weiter. Aber Jean ist nächstes Jahr Nummer 1 in Köln und wird spielen. Und im Hinblick auf Paris wird das Ding dann natürlich noch enger, ja. Aber lass uns überraschen. Lieber, wir haben zwei richtig gute Jungs und da ist Reibung, als dass wir keinen hätten. Aber um Torhüter brauchten wir uns in Deutschland noch selten Gedanken zu machen.
Ich weiß nicht, ich glaube, es war vor ungefähr 2 Jahren bei den Olympischen Spielen in Tokio, es müssen ziemlich genau 2 Jahre gewesen sein, da hatten wir ja fast schon eine kleine Torhüter-Diskussion aufgemacht und Chris, da haben wir beide auch viel drüber gesprochen, es war ja auch dein Einstieg in den Podcast bei uns hier in Schusskreis, es war dein Debüt und wir haben viel über Alex Stadler gesprochen. Ist für dich die Entwicklung, die er in den letzten 2 Jahren genommen hat, beeindruckend?
Absolut. Den Schritt da nach Holland zu gehen, halte ich für richtig. Lustig ist ja, dass Jean und Alex ja jetzt jahrelang in Mannheim bei Ingo Krüger trainiert haben und eigentlich auch Best Friends sind, also auch uneigentlich Best Friends sind, was wir ja auch mit den Bildern da in Indien nach dem Finalsieg gesehen haben. Ja, es ist schön und Ingo hat die zwei sicherlich geprägt, im Verborgenen eigentlich. Und jetzt sind beide da so im Rampenlicht, auch wirklich ein großer Verdienst von Inge. In Verbindung natürlich dann mit den Clubwechseln. Ja, gut, bei Jean, der ist dann da deutscher Meister geworden. Erinnern wir uns in der Halle, unfassbar, was 2 Spiele der gemacht hat, MVP geworden, zu Recht. Und dann gab es diese Kontroversen und dann ist er zum Rot-Weiß und hat noch in der Regionalliga bei TEC Darmstadt gespielt, in seinem Heimclub, wo er übrigens seit letzter Woche Ehrenmitglied ist. Auch eine schöne Sache von den Darmstädtern. Und jetzt hat er natürlich mit Vincent Wanasch einen Top-Mann neben sich gehabt, konnte sich da sicherlich auch was abschauen. Und wir dürfen ja nicht vergessen, er wird im November 21. Dafür, dass der jetzt schon auf so einem Niveau spielt, ist das schon wirklich sehr gut. Und ja, wir werden es sehen. Wir haben 2 Weltklasse-Torleute und wir werden jetzt gucken, was passiert.
Ja, vor allem, was so Sommermärchen und Torhüter-Diskussionen im Vorfeld angeht, da kennen wir Deutschen uns ja schon ganz gut aus, gerade vor großen Turnieren. Also, wir werden uns das natürlich genau angucken und so ein bisschen im Schatten, was glaube ich aber verständlich ist, von Danas und Tonamas mit der Euro, aber trotzdem wichtig für die Zukunft, weil da sind die Stars von morgen mit dabei, ist nämlich die U18-EM in Krefeld und da werden die Stars von morgen also schon auf dem Kunstrasenplatz zu sehen sein und was wir davon erwarten können, das verrät euch jetzt Uli Meier.
An diesem Samstag beginnt beim Krefelder HTC die 12. Europameisterschaft im Bereich der U18-Jugendlichen. Es ist das erste Mal, dass dieses Turnier in Deutschland stattfindet. 2002 wurde die erste EM gespielt. Damals konnten die deutschen Mädchen gewinnen. Danach noch einmal 2021. Auf männlicher Seite bei den Jungen ging Deutschland 4-mal bisher als EM-Sieger hervor. 2007, 2015, 2015, 2016 und ebenfalls 2021. Rekordgewinner bei den Mädchen ist erwartungsgemäß die Niederlande mit 8 Titeln, bei den Jungs Deutschland eben mit seinen 4 EM-Siegen. Die Generalprobe absolvierten die beiden deutschen Mannschaften in England. Dort wurden in Lillehall gegen England 4 Siege errungen, aber es war ein sehr anstrengender Trip mit einer insgesamt 30-stündigen Busfahrt hin und zurück. Können wir nur hoffen, dass die Mädels und Jungs ihre Beine zum EM-Beginn wieder richtig ausgeschüttelt haben. 46 Spiele wird es geben auf der Anlage des Krefelder HTC mit den beiden Plätzen. Deutschland spielt bei den Mädchen in der Vorrunde gegen Belgien, Frankreich, Irland und Schottland. Bei den Jungs ähnliche Gegner, ebenfalls Belgien, Irland, Schottland und dazu noch Österreich. In den jeweils anderen Gruppen bei den Mädchen sind Spanien, Niederlande, Österreich und England und bei den Jungs Niederlande, Spanien, Polen und England. Der bekannte Modus, die ersten 2 jeder Gruppe kommen ins Halbfinale. Diese werden am nächsten Samstag, 15. Juli, ausgetragen und schon am Sonntag sind dann die Endspiele. Um 14.30 Uhr bei den Jungs zuerst und um 16.45 Uhr bei den Mädchen. Interessante statistische Geschichte noch, wenn man durch die Liste schaut, der 20 Spieler der deutschen Herren-Weltmeister jetzt 2023, so kann man feststellen, dass von diesen 20, 18, also die ganz große Mehrheit, tatsächlich auch selber mal bei einer U18-Europameisterschaft gespielt hat. Also es zeigt sich, dass in früheren Jahren schon der Weg aufgezeigt wird, wo es dann später mal im aktiven Bereich hingehen kann. Wer Interesse hat, alle Spiele von Platz 1 beim CHTC, und das sind die allermeisten, vor allem auch alle Deutschen, werden per Livestream über die Plattform des Europäischen Hockeyverbandes eurohockeytv.org live übertragen. Das Ganze kostet eine kleine Gebühr von 5,99 Euro, aber das sollte den Fans das wert sein.
Ja, vielen Dank, Uli Meier. Dann schauen wir doch einmal auf den Kader für die U18-EM. Wir nehmen hier am Freitag, den 7. Juli auf, also morgen geht's ja auch schon los in Krefeld und wir starten mit der weiblichen U18. Und du wirst glücklich sein, so viele süddeutsche Spielerinnen da im Team zu sehen, Chris. Vom HC Ludwigsburg haben wir nämlich Rebecca Götz und Jessica Schwarz mit dabei und aus München vom MSC Julia Böhringer und vom Mannheimer HC Caroline Seidel. Also Chris, Süddeutschland ist stark vertreten.
Caroline Seidel ist ja aus Wiesbaden und ist zum MHC und hat auch im Endspiel das Tor geschossen für den MHC, das Feldtor. Großartig. Und die Ludwigsburger Mädchen seit Jahren mit den Ludwigsburg sehr gute Arbeit gemacht. Grüße gehen raus an meinen Freund Danse, der da der Boss ist seit Jahren. Ist großartig. Bei den Jungs, ich greife vorweg, haben wir auch einen aus Ludwigsburg bei der U18. Also es geht doch.
Bleiben wir noch kurz bei der weiblichen U18. Aus Berlin von den Zehndorfer Wespen sind Lena Keller und Mia Montag mit dabei. Und den größten Teil stellt tatsächlich Club Raffelberg. Das ist vielleicht ein bisschen überraschend. Die haben 4 Spielerinnen insgesamt da mit dabei. Und wenn wir da einmal schnell durchschauen, ist das Julia Funkel, Taya Zoe Ganz, Johanna Hachenberg und dann auch noch Jule Bloch. Also das ist tatsächlich ein sehr, sehr starker Raffelberger Block, der da mit dabei ist. Und ein bisschen überraschend dann muss man auch sagen, dass aus Hamburg, Chris, lediglich eine Spielerin mit dabei ist, nämlich die Torhüterin vom Club an der Alster, Clara Batschko. Das ist schon ein bisschen überraschend, oder?
Gut, ich bin jetzt auch nicht so der U18-Weiblich-Insider, aber dass ein Mädchen aus Hamburg ist und die im Tor spielt und keine Feldspielerin, das gab es, glaube ich, jetzt auch lang nicht. Aber meine Güte, dafür Süden, yes! Ja, die werden schon die Besten mitgenommen haben, natürlich.
Und dann schauen wir einmal auf die Jungs, auf die U18-Jungs und da sieht das schon ein bisschen anders aus mit den Hamburgern. Gerade mit dem Harvestduder THC, Chris, da sind 3 Spieler mit von der Partie. Ben Hasbach ist da mit dabei, George Muhle und Vincent Julius Scholz. Also da dann ein paar mehr Hamburger und wenn wir dann nochmal weiter gucken, auch da aus dem Süden, ich sehe da unter anderem Ludwigsburg, ich sehe da auch den Münchner SC, also da bist du sicherlich auch glücklich mit, sage ich mal. Und ein bisschen überraschend auch ein Club, den man nicht so oft liest, nämlich Schwarz-Weiß Köln, Chris. Da hat es auch jemand reingeschafft in den Kader für Krefeld. Und zwar ist das Ferdinand Steinebach. Das ist doch auch schön.
Hoffentlich noch lange Schwarz-Weiß Köln, der da wieder aufgefressen. Ja, MSC, super. Motti Behrens, sein Bruder, spielt ja bei den 21er, Nikas. Ja, wir haben ja jetzt auch schön da Bundesliga. Leider, wie es ausging, wissen wir ja. Aber nein, es ist okay. Und da ist es halt eine andere Mischung. Ja, da ist sehr viel Hamburg dabei, Rot-Weiß-Köln dabei, Haverstede natürlich, was ja bekanntlich in Hamburg liegt, aber auch Clipper Hamburg. Also Wespen haben wir auch. Das ist wirklich ein Querschnitt. Wir werden es erleben. Wird spannend.
Und dann schauen wir, wann die Deutschen spielen. Dann könnt ihr euch das auch schon mal im Kalender anstreichen. Also die deutschen Jungs starten am 9. Juli um 16.15 Uhr gegen Schottland. Am 10. Juli kommt es dann zum Nachbarschaftsduell mit Österreich um 17.45 Uhr. Mittwoch, 12. Juli dann gegen Belgien, ebenfalls 17.45 Uhr. Und dann am Donnerstag, den 13. Juli das letzte Gruppenspiel um 15.30 Uhr gegen Irland und dann könnte es im Halbfinale gegen England, Polen, die Niederlande oder Spanien gehen. Da sind wir dann sehr gespannt und wir wollen dann natürlich auch die weibliche U18 nicht vergessen. Da schauen wir dann auch nochmal drauf, wie das Ganze da aussieht mit dem Spielplan. Da treffen die Deutschen um 18.30 Uhr am Sonntag auf Schottland, dann am Montag, den 10. Juli um 15.30 Uhr auf Frankreich und dann am Mittwoch um 15.30 Uhr spielen sie gegen Belgien und dann am Donnerstag das letzte Gruppenspiel um 17.45 Uhr gegen Irland. Im Halbfinale könnte dann England, Österreich, die Niederlande oder Spanien warten. Also, es wird spannend. Wir wünschen den Spielerinnen und Spielern, dem Squad, also allen, die mit dabei sind, ganz, ganz viel Spaß und viel Erfolg und natürlich dann auch den Familien, die wahrscheinlich auch mitreisen werden von den Spielern und Spielerinnen, ganz viel Spaß und dann auch den Organisatoren in Krefeld, die sind ja geübt. Ich glaube, die ja, machen immer fantastische Veranstaltungen. Also, das wird richtig, richtig toll. Und jetzt zum Abschluss von Schusskreis kann ich sagen, Chris und ich sind sehr oft einer Meinung, aber bei dem, was euch jetzt Uli Meier erzählt, da haben Chris und ich nicht so ganz eine Meinung, woran das liegt. Das erzählen wir euch gleich. Jetzt hören wir erstmal Uli Meier zu, worum es geht.
Die wichtigste Änderung zur neuen Feldhockeysaison 2023-24 wird die Einführung des Shootouts sein. Das kommt immer zur Anwendung, wenn ein Spiel unentschieden ausgeht. Dann bekommt nicht nur eine Mannschaft jeweils einen Punkt, so wie es bisher war, sondern es wird noch ein Bonuspunkt ausgespielt, der an den Gewinner des Shootouts geht. Diese Regelung eines Shootouts gab es in der Bundesliga schon früher mal, 2008 und 2009. Und in der Saison 2009-2010 war ein Shootout schon in der ersten und zweiten Bundesliga jeweils an der Reihe. Zuvor gab es schon 2007 und 2008 ein 7-Meter-Schießen bei unentschieden endenden Spielen. Danach wurde die Regelung aber wieder komplett gekippt. Dirk Wellen, der Präsident des Ligaverbands Hockeyliga e.V., hat im DHZ-Interview gesagt, dass es eine relativ knappe Mehrheitsentscheidung für die Einführung dieses Shootouts war. Also kein großer einheitlicher Wille, sondern eine knappe Entscheidung. Und die Befürworter haben sich letztendlich knapp eben durchgesetzt. Zu den Befürwortern zählt sich der Präsident auch selber. Dirk Wellen hat es im DHZ-Interview ausgeführt, dass es erstens eine Entscheidung im Sinne der Bundestrainer auch sei. Denn es ist wichtig und hilfreich auch für das international höchste Level, wenn das Shootout im Liga-Betrieb regelmäßig vorkommt, so sein O-Ton im Interview. Und zudem hat man auch den Gedanken vorangetrieben, dass ein Shootout auch medial für diese neue Dein-Kooperation sein wird, wenn so eine spannende Sache bei einem unentschieden ausgehenden Spiel am Ende noch dran gehängt wird.
Ja, vielen Dank, Uli Meier. Jetzt kommen wir zu unserer kleinen Diskussion, die ich schon angekündigt habe. Also ich kann es mal relativ klar sagen. Ich bin da kein Freund von. Chris befürwortet das sehr und ich würde da jetzt erstmal auch reinstarten, warum ich das Ganze so schwierig sehe. Und zwar aus dem guten Grund, dass wir das Ganze ja auch schon hatten und dann auch abgeschafft haben. Das Problem ist so ein bisschen, dass diese dramatischen, ja, letzten Minuten, die man hatte, ja, so ein bisschen abhanden gekommen sind. Oder es hat häufig den Eindruck erweckt, dass die abhanden kommen, weil man dann sagt, okay, komm, wir teilen die Punkte und der Wessere holt sich dann noch einen Punkt im Shootout. Also das wird so ein bisschen schwierig zu sehen sein dann auch. Und dann haben wir noch das Problem mit dem Streaming. Also das ist für mich wirklich aus meiner Perspektive auch ein bisschen schwierig. Wir bekommen das jetzt mit Dein ja alles mit, aber die Clubs werden selber streamen müssen und tatsächlich ist Shootout dann auch immer, das hat man auch schon in anderen Streams auch schon gesehen, nicht ganz so einfach, auch mit der Zeit, die runterläuft und so weiter, mit den Scoreboards, inwiefern Clubs, die bislang noch gar keine Erfahrung haben mit Streaming, da für den Zuschauer, der dann das Ganze konsumiert, über Dein bei YouTube jetzt in der ersten Saison, da ein gutes Ergebnis abliefern kann, das möchte ich nicht ausschließen, aber das sehe ich dann doch ein bisschen schwierig, ja, weil ich meine, wir haben nicht in jedem Standort professionelle Kamerateams einfach da stehen haben und Regisseure haben. Also inwiefern man sich mit dem Shootout da dann bei jedem Unentschieden gefallen tut, das wird man sehen. Aber ich muss auch sagen, ja, wird eine spannende Zeit, Chris, aber vielleicht kannst du jetzt erstmal erzählen, warum du das Ganze eigentlich so toll findest.
Als Medienmensch sehe ich deinen Punkt, aber ich sehe mich als Hockeyspieler und als Trainer und kann Dirk und den Bundestrainern nur zustimmen. Denkt bitte an die EHL mit Polo, die am Ende des Tages ein sehr großartiges Turnier gespielt haben, aber sich im Shootout, das war ja outstanding und zwar nach unten. Ja, wir brauchen das einfach. Fertig. Interessanterweise, in Holland gibt es nicht. Wenn du Hofglas 1-1 spielst, 1-1, fertig, Classic. Ja, aber im Eishockey gibt's, ich find's gut und wir haben ja eben durch Uli gelernt, wir hatten schon so viel und wenn's nicht klappt, dann stimmen sie wieder ab.
Ja, das Problem am Eishockey ist halt, das ist halt die Grundregel. Ne? Also immer, wenn unentschieden ist in der NHL, in der DEL, dann ist halt einfach Shootout. Ja. Und ich kann das aus sportlicher Sicht zu 150% verstehen. Da bin ich auch komplett bei dir und dann auch bei Dirk Wellen und den Bundestrainern. Ja, aber ich sag mal so, die Saison startet im September. Wir haben 2 Monate jetzt noch Zeit, inwiefern man das Ganze dann wirklich aus einer Produktionssicht lösen kann, dass das gut wird. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, ob das alles so funktionieren wird. Wir werden uns das natürlich dann auch anschauen und übrigens auch schwierig, zum Beispiel die ganzen Tabellen darzustellen. Also wenn man dann 2 Punkte auf einmal hat, man kann nicht mehr +3 und +1 rechnen, sondern man rechnet dann auf einmal +2, da muss man Shootout-Siege, Shootout-Niederlagen etc. pp. Ja, und auch die Frage damit Torverhältnis. Also, es wird spannend. Und das war's mit Schusskreis. Chris, wir machen jetzt wieder ein paar Wochen Pause und dann bewegen wir uns aber wirklich straight ahead vor Richtung EM in Mönchengladbach. Und ja, da wird natürlich dann der Fokus auch drauf liegen, wie die Stimmung sein wird etc. pp. Wir hören uns dann, glaube ich, in 3 oder 4 Wochen wieder und ich übergebe dann gleich auch gerne an Chris. Ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen, als das war's von mir. Tschüss und ciao aus Berlin.
Bis bald, ihr Lieben. Schönen Sommer.